Ja, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hier ist eine neue Folge unseres Podcasts Erzähl mir mehr und heute ist natürlich wieder dabei die liebe Sarah. Hallo Sarah.
Hallo Christopher, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, das ist ja kein Dürfen, du darfst immer.
Ich bin total gespannt auf den Strauß voller Sachen, die du vielleicht im Gepäck hast.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Strauß wird. Ich glaube, es kann so ein bisschen düstere Züge kriegen. Vielleicht ist der so ein bisschen verwelkt, der Strauß. Mal schauen.
Okay, aber wir gehen nicht in die Gothic-Emo-Richtung oder muss ich mich schnell noch umziehen?
Nein, überhaupt nicht. Wir gehen in eine Zeit zurück, in der wir schon mal waren und nehmen aber eine ganz andere Abbiegung. Ich habe dich schon mal gefragt nach dem Jahr 1979, 80.
Ja.
Und in dem Jahr landen wir heute nochmal, aber wir gehen nicht in dieselbe Richtung. Also das war die Folge mit Yellow Magic Orchestra und da sind wir ja sehr in die Synthpop-Richtung abgebogen. Mhm. Und heute biegen wir nochmal so ein bisschen in die dreckige, vielleicht punkige Richtung.
Sehr gut.
Und vor allem landen wir in Berlin des Jahres 79, 80 und da geht es schon ein bisschen rauer zu, ein bisschen roher. Das wird irgendwie im Nachhinein wird es so ein bisschen verklärt, ähnlich wie das mit New York ist, glaube ich. Aber eigentlich war das ganz schön ranzig, ganz schön dreckig.
Und reden wir über Frauen?
Ja.
Über Gudruns und Humpes?
Über Humpes vielleicht nicht so sehr, aber über Gudruns schon. Also ich nehme an, du
sehr
hast...
Sehr schön, oh, ich freue mich.
Du hast schon eine Idee, willst du selber was dazu sagen oder soll ich...
Nee, das machst du.
Okay. Genau, also wir sprechen über mehrere Bands, die alle eins teilen, und zwar, also eigentlich teilen die zwei Sachen, und zwar den Namen, den sie alle mit M starten. Wir sprechen über Bands mit dem Namen Mania D, Malaria, Matador, später dann Monika Enterprise und Moabit Records. Und es sind immer Frauen, die die zentrale Rolle spielen. Sowohl als Musikerin, als auch als Labelbetreiberin, als Clubbetreiberin, als Strippenzieherin. Genau, es geht immer um Frauen im Vordergrund. Und
das finde ich sehr cool.
Und ich weiß gar nicht, wie man es einleiten kann. Die Frage wäre nämlich, was denkst du, was man macht, wenn man im Schulchor von der Lehrerin oder vom Lehrer gebeten wird, nicht mehr mitzusingen? Was bekommt man denn für ein Instrument?
Naja, entweder die Triangel. Naja, Schulchor mit Instrument ist, glaube ich, sowieso grausam, glaube ich.
Ja, du bist schon richtig. Die Triangel gibt's.
Gott.
Und wenn man die Triangel bekommt...
Ganz schlimme Georg Kreisler-Vibes.
Aber was denkst du denn, was passiert, wenn man die Triangel bekommt und wegen seines Selbstaussage Bettina Köster beschissenen Rhythmusgefühls auch die Triangel weggenommen.
Ja, du kannst, glaube ich, mit so einer Triangel echt so ein Chor komplett bomben.
Ja, wahrscheinlich hat sie das gemacht. Also sie hat in einem Interview gemeint, was denken Sie denn, wenn man im Chor nicht mehr mitsingen darf und auch die Triangel weggenommen bekommt, weil man sich wegen seines beschissenen Rhythmusgefühls auch dazu zu blöde anstellt? Dann kann man doch nur eine Punkband gründen, oder? Oder Freejazzer werden, ist so ihre Antwort. Und sie hat tatsächlich eine Punkband gegründet. Also eigentlich mehrere Punkbands, aber sie ist bekannt für eine. Und zwar war sie Sängerin und Saxophonistin bei der Band Mania D. Die hat sie zusammen mit Beate Bartel, Gudrun Gut, Eva-Maria Gößling und Karin Luna gegründet. 1979 in Berlin. Und das war jetzt auch nicht nur eine Punkband, wie jetzt vielleicht so die Jungs Punk gemacht haben, also jetzt hier irgendwie Scheiße gegen das System und so, sondern die waren schon super kreativ und die haben Punk als Kunstform gesehen.
Schon dreimal eingeatmet, weil mir brennt das gerade irgendwie noch auf der Zungenspitze. Punk ist doch all about Rhythm, also da brauchst du doch Rhythmus. Melodien liegen nicht ganz so wichtig, aber also irgendwie Rhythmus ist doch essentiell. Na,
deswegen hat die Bettina Köster wahrscheinlich auch dann kein Rhythmusinstrument gespielt, sondern sie hat Saxophon gespielt.
Also war sie die Freejazzerin in der Punkband?
Könnte man so sagen.
Okay.
Und zwar, der lustige Twist an der Geschichte ist noch, dass sie in ganz vielen Bands nicht mitspielen durfte, weil sie Die alle fanden, dass das Saxophon so fürchterlich und schräg klingt. Und war wohl das mit dem Punk dann irgendwie, also für die fünf Frauen war vor allem das Selbermachen entscheidend. Mhm. Die haben aus dem Punk, glaube ich, vor allem diese Attitüde mitgenommen. Mittelfinger, wir können jetzt machen, was wir wollen, und wenn euch das nicht passt, ist uns doch egal, wir machen das jetzt einfach.
Ja, ich lieb's.
Na, die haben das auch geliebt, die haben das auch hart gefeiert. Die Aussage der Bandmitglieder ist, na, wir haben ja alle kein Instrument spielen können, aber wir hatten einfach Bock, eine Band zu gründen, und alle haben eine Band gehabt, warum sollen wir nicht auch eine machen? Und das, was die Jungs so gemacht haben, das fanden die meistens scheiße. Und Gudrun Gut, die hat sich ans Schlagzeug gesetzt, die hat auch ein ganz gutes Rhythmusgefühl und hat das irgendwie relativ schnell drauf gehabt. Ohne groß üben, also ich sag mal, die berühmten drei Akkorde hat sie halt einfach auf dem Schlagzeug dann drei Trommeln runtergerissen. Und die haben sich auch, was die Rhythmusstrukturen angeht, jetzt nicht am Free Jazz orientiert. Also die haben schon einfach einen treibenden Kram gespielt, aber nicht uninteressant und nicht langweilig. Und wie gesagt, die haben auch den Punk nicht so begriffen als jetzt diesen Bierpunk und wir gegen das System, sondern sie haben das als Ausdrucksform und als Möglichkeit gesehen, freie Kunst machen zu können.
Mhm. Sehr cool.
Und ich würde sagen, wir starten mal mit einer Musik, weil die hat es gleich in sich. Das ist eine Single, die sie rausgebracht haben auf einem Label, was Monogam Records heißt. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Und diese Single war nicht nur ihre erste Single, sondern die ist auch gleich bei John Peel als, in Anführungsstrichen, Single des Jahrhunderts in der BBC gelaufen. Und ich würde sagen, die Single heißt auch einfach nur Track 4. Die spielen wir jetzt mal an. Ja, Sarah, das war Track 4 von Mania D. Ganz schön schief, oder?
Ja, ganz schön und schief. Georg Ringsquandl hat in einem seiner Lieder, aber ich komme gerade nicht drauf, irgendwo so diese Textzeile drin: Was ist das für ein schiefer Ton auf deinem krummen Saxophon? Das kam mir gerade ins Gedächtnis. Entschuldigung, mein Gehirn ist auch so eine Art Puzzlebox.
Ja, alles gut.
Also ich grinse von einem Ohr zum anderen, weil dieses Saxophon, wo ich gerade gedacht habe, tut das wirklich Not? Ja, tut's, finde ich. Also wirklich herrlich schräg. Und ich glaube aber so, wenn ich mich an die letzte Folge erinnere, als ich gesagt habe, ne, in welchen Clubs dann Pharmacon aufgetreten ist, du könntest die Band so, wie sie ist, heute auf das gleiche Publikum, denke ich, loslassen. Die würden halt ein bisschen mehr abdancen dabei. Also das ist nicht aus der Zeit, also insofern aus der Zeit gefallen, dass es ins Heute immer noch super reinpasst, oder?
Ja, völlig. Also das ist auch was glaube ich, immer noch in diesem Subgenre oder in diesen Subkategorien stattfinden könnte. Und das hat auch damals einen fruchtbaren Boden gehabt, zumindest in der Subkultur. Also in diesen ganzen Punkläden, die es in Berlin gab. Also SO36 hat es mal als die Ikone, die auch 79 erst aufgemacht hat. Auch da oder in allen anderen Läden, also es gibt da noch so eine Verbindung nach Düsseldorf zum Ratinger Hof, der werden wir nachher nochmal drüber reden, die haben in Punkläden stattgefunden, in der Subkultur, in der Nische. Und die sind aber auch in der Nische geblieben. Und das wären sie wahrscheinlich auch heute noch. denke ich.
Ja, aber ich finde ja, in der Nische findet man ja die schönsten Sachen.
Ja, völlig. Also das ist auch keine Kritik oder keine Abwertung. Ich denke, es würde heute noch stattfinden, aber es war schon immer eine Nische und es ist auch damals leider eine geblieben. Was ein bisschen schräg ist, weil andere Künstler, vor allem Männer aus diesem Bereich, die dicken Verträge bekommen haben und durch die Decke gegangen sind. Also man muss dazu sagen, Bettina Köster glaube ich nicht, aber Beate Bartel, Gudrun Gut, die haben beide zusammen die einstürzenden Neubauten mitgegründet. Das war ein und derselbe Dunstkreis. Die sind, ich glaube, die Beate Bartel sogar ein bisschen länger, glaube ich, bis zum ersten Album da mit dabei geblieben und dann ausgestiegen. Und die Neubauten sind heutzutage, ich würde sagen, so eine der ikonischen Bands der Avantgarde und des Neues aus Deutschland. Und es gibt noch ein paar andere bekannte Namen, sowas wie Ornament und Verbrechen, die irgendwie so Kultstatus haben, die jetzt nicht den dicken Plattenvertrag hatten, oder dann später auch Bands wie Nick Cave and the Bad Seeds, die auch aus diesem Umfeld irgendwie kommen.
Aber die haben sich auch
Die haben
beide
große Verträge gekriegt.
ganz schön weit davon auch wegentwickelt über die Zeit.
Das stimmt, aber sie haben überhaupt erstmal mit Plattenverträgen gestartet. Und das war denen nicht vergönnt. Also, wir hatten das kurz, oder ich hatte das kurz genannt, sie haben auf einem Label veröffentlicht, was Monogam Records hieß. Und Monogam Records ist, ja, war eigentlich kein richtiges Label, sondern es war aus diesem selben Freundeskreis, Elisabeth Recker und ich glaube Michael, den Nachnamen leider vergessen. Die haben das als Freunde gegründet und das war ein und derselbe Dunstkreis. Also die sind zusammen auf Konzerte gegangen, haben zusammen Konzerte veranstaltet und die haben irgendwann entschieden, dass sie für ihre eigene Subkultur ein Label gründen und haben das dann ein paar Jahre lang gemacht. Auch die Neubauten haben da ein Tape veröffentlicht oder eine Maxi oder irgendwas. Und dann sind die damit pleite gegangen und dann haben die den Laden auch wieder zugemacht. Vielleicht, was man noch sagen kann zu Monogam Records, ist, dass eine Anfrage hatten Anfang der 80er von einem Typ, der eine Single rausbringen wollte mit dem Namen Fred vom Jupiter.
Nicht wahr?
Und die haben sie abgelehnt,
Okay.
weil
Wegen
sie der Meinung waren,
Ironhide?
das ist, ja, das ist so Mainstream-Kacke, sowas machen sie nicht und haben das abgelehnt.
Ja,
Pass auf,
aber
jetzt
sie
kommt der
hatten ja nicht
Twist.
Unrecht damit gehabt.
Naja, genau, und jetzt kommt aber der Twist. Der hat dann in Düsseldorf angefragt beim Label, was Atatak heißt. Und die haben gesagt, machen wir. Und das war denen ihre größte Hitsingle und denen ihr größter Erfolg. Und die Gründer von Atatak haben in dieser Düsseldorfer Experimentalszene gespielt und waren unter anderem die Gründer der Mittagspause der Band und Fehlfarben. So, und die haben sozusagen mit diesem Label und den Bands und Acts, die da später erschienen sind, die neue deutsche Welle losgetreten und haben dafür aber viel Hass einstecken müssen, weil sie damit natürlich dem Mainstream irgendwie den Boden bereitet haben, während andere im Indie, in der Nische geblieben sind.
Was ja auch verrückt ist, ne, weil ja gerade die neue Deutsche Welle am Anfang sozusagen vom Establishment ja schräg beäugt wurde, weil es denen viel zu schräg gewesen ist.
Ja, also das sind auch viele dadaistische Elemente, die eben in so kleinen Bands wie Neu, wie gesagt auch Mittagspause, die frühen deutsch-amerikanische Freundschaft, das ist alles ein und derselbe Dunstkreis. Und du hattest es am Anfang angesprochen, dann kam eben so Acts wie die Humpe-Schwestern. Ne? Und das ist ja härtester Pop.
Ja, aber ich finde aber auch dann schon wieder auf einem ganz anderen musikalischen Niveau. Das muss man halt auch sehen. Also finde ich.
Ja, aber es ist halt auch sehr einfach. Ne? Also ich meine, ich habe mir jetzt als Vorbereitung, habe ich mir auch mal so Videos und Singles der Humpe-Schwestern angehört. Natürlich sind die technisch gut, aber sie sind trotzdem einfach. Es ist halt Pop. Also es
Naja,
ist
aber Pop muss ja
ganz
einfach sein. Ich
einfachem.
habe gedacht, das ist sozusagen die Einstellungsvoraussetzung für
Ja,
PopmusikerInnen.
schon. Aber wenn wir dann zurückkommen zu Bands, wie wir sie heute besprechen, Mania D, Malaria und so weiter, die haben schon einen künstlerisch hohen Anspruch gehabt, auch wenn die vielleicht sehr roh und aus dieser Punk-Attitüde kamen, ne? Und auch das Stück, was wir gehört haben, da geht es ja nicht darum, dass das einfach und eingängig sein soll, sondern sie haben eben künstlerischen Ausdruck versucht zu finden. Und das macht es vielleicht dann ein bisschen sperriger und nicht so poliert und einfach und so zum Mitwippen. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen weniger wert ist.
Kannst du oder magst du noch was zum Text sagen, weil den habe ich, da habe ich Probleme gehabt, den zu verstehen.
Der ist auch schwierig zu verstehen. Es ist ein bisschen im übertragenen Sinne, egal was ihr macht, wir stecken schon in euch drin. Das ist auch so ein bisschen abgeleitet aus dieser Punk-Attitüde. Also ihr könnt uns ablehnen, aber wir sind auch in euch drin. Wir sind Teil der Gesellschaft. Das ist so ein bisschen die
Okay.
Linie, um die es da geht.
Also schon irgendwie politisch, aber halt nicht parteipolitisch, sondern eher so auf die Gesellschaft abzielen.
Genau, und das ist auch was, was sich später dann in anderen Texten wiederfindet. Also, dass man schon, naja, so ein bisschen überkommene Gesellschaftsmodelle, überkommene Gesellschaftssachen oder auch das Frauenbild versucht in den Fokus zu rücken, aber nie so explizit. Und das ist eben auch wieder so ein Punkt, es geht bei dieser Art von Punk nicht um dieses explizite Wir gegen das System und ihr seid alle so scheiße, sondern das ist ein künstlerischer Ausdruck, wo auch die Message jetzt nicht so super klar immer im Vordergrund steht.
Und dass das
Oder das heißt,
alles.
also die steht im Vordergrund, aber sie ist jetzt nicht so offensichtlich.
Okay. Dass das alles Frauen gewesen sind, war das ein Zufall oder war das tatsächlich auch ein Statement? Damals hat man ja weniger von Feminismus gesprochen, mehr von Emanzipation, ne?
Das war ein Statement, weil sie sich zusammengefunden haben. Also die haben den großen Freundeskreis gehabt. Wie gesagt, ne, diese ganze einstürzende Neubauten- und Experimentalszene, Kunstszene in Berlin, das war ein überschaubarer Freundeskreis mit ähnlichen Leuten, die auch teilweise eben miteinander Musik gemacht haben. Die haben eben auch bei den Neubauten gespielt und in anderen Formationen. Aber die hatten schon das Gefühl, okay, das, was die Jungs da machen, das ist uns zu macho, beziehungsweise die machen einfach scheiß Musik, da haben wir keinen Bock drauf.
Okay.
Also gerade die Beate Bartel, die ist Toningenieurin, hat lange auch beim Rundfunk gearbeitet oder in Studios gearbeitet und hat einfach das Gefühl gehabt, das ist alles Kacke, was sie machen. Das können wir doch auch, das können wir doch besser. Lass uns das mal selber machen. Und aus dieser Attitüde raus haben sie sich zusammengefunden und auch gar nicht so unbedingt mit der Intention, das muss jetzt eine Band sein, sondern das haben halt alle gemacht, dann haben sie mit Musik ein bisschen experimentiert, haben sich die Instrumente geliehen von irgendwelchen Leuten, die sie kannten, haben damit experimentiert, die haben aber auch parallel einen, ich würde sagen, Konzeptladen gehabt. Der hieß Eisengrau und in dem hat alles stattgefunden. Also da wurden Super-8-Filme gedreht, gezeigt, da wurde Mode gemacht, Mode verkauft, da wurden Haare geschnitten, da wurden Filme gezeigt, Konzerte gegeben, Platten verkauft. Also
Also Punk, wie man sich's vorstellt.
genau. Und aber immer auch mit diesem Einfluss aus bildender Kunst, also die Eva Maria Gößling, die war aus dem Bereich bildende Kunst, die Karin Luna war aus dem Bereich Modedesign. Und das hat immer eine Rolle gespielt. Auch ich glaube, die Gudrun Gut war damals auch zu der Zeit auf der Kunsthochschule. Also das hat auch eine Rolle gespielt. Ja, dass es um Kunst als Kunst geht und jetzt nicht, also Musik war eine dominante Kunstform, aber das war nicht das Einzige und das war nicht der Zweck, nur Musik zu machen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Punkt, warum das für den Mainstream schwer zu greifen war, was jetzt Plattenverträge angeht. Also Berlin war sowieso nicht auf dem Radar für die Plattenindustrie, für die westdeutsche Plattenindustrie. Weil die saß eher dann tatsächlich in Köln, Düsseldorf und Hamburg vielleicht noch. Aber Berlin war sowieso so ein bisschen das Schmuddelkind. Da hat eben das ganze Experimentelle, das ganze Dreckige stattgefunden. Und dann kommen da fünf Frauen auch noch, die überhaupt nicht dem entsprechen. Also die musst du auch vorstellen, die sind auf der Bühne teilweise dann aufgetreten wie vom Militär mit schwarzen Springerstiefeln, mit Reithosen und schwarzen Hemden und einer roten Sozialistennelke am Hemdknopf. Das war für viele auch verstörend. Das hat halt nicht so reingepasst, ne? Also das war definitiv, wären die jetzt nicht in der Hitparade gelandet,
Aber es
irgendwie
gibt ja
im ZDF.
so insgesamt ein Bild, weil wenn wir dann auch noch auf Düsseldorf zu sprechen kommen, es gab ja so diese großen Kunstausbildungsrichtungen auch, ne? Das Düsseldorf mit seiner Düsseldorfer Schule und diesen ganzen Fotografen, die von dort kommen, auch die MalerInnen, die von dort kommen, Fotografinnen auch unbedingt. Das war ja so. Zwar, also ich mag das gerne. Ich finde, was dort rausgekommen ist, ich gucke da vieles mir wirklich sehr gerne an. Aber es war ja schon so ein bisschen gesetzt. Alles.
Ja, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Da, ich würde das Fass Düsseldorf machen wir nachher gleich nochmal
Okay,
auf.
aber ich, dieser Begriff Spudelkind, glaube ich, also da kam mir da jetzt auch dazu in den Sinn, dass im Prinzip in Berlin sozusagen das wilde Leben war, was sicherlich auch einen politischen Grund hatte.
Genau, also das hat viele Gründe gehabt und ein bisschen politische Gründe. Es war eben auch ein Sammelbecken für viele ausländische, also vor allem ne, durchs Militär geprägt, Briten und Amerikaner. Das hat irgendwie ein bisschen was mit der Stadt gemacht. Dann sind viele da gelandet, weil sie dem Wehrdienst entgehen wollten, also Männer. Und es gab irgendwie finanziell, gab es einen Zuschuss für Menschen, die in Berlin gelebt haben, weil sie eben den harten Kampf gegen den Kommunismus ausgekämpft haben. Das wurde auch ein bisschen vergütet. Also das war eben ein ganz interessantes Umfeld, was das so ein bisschen begünstigt hat. Und deswegen haben sich da vielleicht auch so viele getroffen. Und gleichzeitig, wie gesagt, diese schon angesprochenen Humpe-Schwestern haben in Berlin Popmusik gemacht. Und auch Nena hat viel Zeit in Berlin verbracht. Und ich meine, selbst wenn wir jetzt so internationale Künstler wie erst David Bowie und später Depeche Mode anschauen, dann waren die schon auch nah am Mainstream oder im Mainstream. Und die haben trotzdem irgendwie Berlin als inspirierend empfunden. Also es gab irgendwie beides, aber in dem Fall eben diese Combo Mania D und dann auch spätere Projekte, das hat da alles nicht so reingepasst. Was aber interessant war, und deswegen würde ich jetzt mal vielleicht gleich zu einer zweiten Musik überleiten. Die Band hat sehr früh, sowohl als Mania D als auch dann in der Nachfolgekombo, international Aufmerksamkeit erzeugt. Also wie gesagt, der angesprochene John Peel hat sie sehr früh schon mit der ersten Single gespielt. Sie sind dann auch in den USA sehr früh gelandet und hatten vor allem in New York Auftrittsmöglichkeiten. Und laut Eigenaussage, das kann ich jetzt nicht überprüfen, war es eine der Bands, die in der Zeit, also aus diesem Untergrund-Avantgarde-Bereich, die am meisten auch im Ausland gespielt hat. Und das trotz oder wegen deutscher Texte und dieser etwas verschrobenen Songstrukturen. Als Mania D gab es die gar nicht so super lang. Die haben sich dann relativ schnell aufgelöst, weil sie sich auch ein bisschen verstritten hatten. Und viele von den Projekten, die sie in der Zeit hatten, liefen auch so parallel, dass sich schnell neue Formationen gegründet haben. Also sie haben dann irgendwann Mania D mal ad acta gelegt, so nach ungefähr einem Jahr, anderthalb, und haben dann Malaria gegründet. Da war dann nur noch die Gudrun Gut und die Bettina Köster drin. Die anderen sind ausgestiegen. Nachdem sich die Band irgendwann mal wieder aufgelöst hat, hatten sie Matador gegründet. Da kommt dann Beate Bartel wieder zurück. Die hat in der Zwischenzeit was ganz Interessantes anderes gemacht. Also da gibt es immer wieder Überschneidungen. Und was aber interessant ist, als Malaria sind sie, glaube ich, am bekanntesten geworden, weil also da haben sie am meisten international gespielt. Und da sind sie vor allem auch für einen Song bekannt, der später in den, ich glaube, frühen 2000ern ist der zu so einem, naja, ich würde fast sagen, Dance-Hit geworden, weil den eine andere Band gecovert hat. Wir hören uns den jetzt mal im Original an. Der
Ja,
Song
cool.
heißt Kaltes, klares Wasser.
Wasser.
Thank you. Ja, Sarah. Den Song kennst du wahrscheinlich.
Na, es ist aber super. Ja, und ich bin erstaunt, weil ich habe den tatsächlich nie in dem Original gehört, wie nah das ja trotzdem dran war. Also wie wenig man dann quasi bei dem Remix eingegriffen hat, um da nochmal einen Dance-Track draus zu machen.
Naja, ein bisschen hat man schon eingegriffen. Vor allem auch textlich ist da noch, sind da, glaube ich, noch so Sachen dazugekommen.
Naja, man hat es halt auf Länge gebracht, aber so von der Tanzbarkeit her, finde ich.
Naja, der Rhythmus ist schon ziemlich straight. Ne? Genau, das. Aber sie haben, also das ist vielleicht so ein bisschen ein Kennzeichen, der Wechsel von Mania D zu Malaria, der hat tatsächlich auch ein bisschen mehr diese Eingängigkeit gebracht. Also der hat ein bisschen was von diesen Ecken und Kanten verloren, mehr Richtung, ja, ich sag mal, zumindest Takt. Das heißt nicht, dass es nicht weniger schräg war und dass sie nicht auch vor allem dann bei Live-Auftritten da schon auch ganz schön schräg gewesen sind, aber da haben sie ein bisschen, ja, da haben sie sich ein bisschen in diese Richtung entwickelt, sozusagen. Frauen waren in der Zeit unfassbar wichtig in dieser Indie-Szene. Also ich habe das schon gesagt, die Elisabeth Recker hat das Label gemacht, Monogam. Es gibt Monika Döring, die in Berlin, ich würde sagen, Legendenstatus hat. Die hat einen Club betrieben, das Loft, und auch eine Kneipe, wo sie alle wichtigen Bands dieser Zeit mindestens zum ersten Mal in Berlin hat auftreten lassen. Also da sind eben die Nick Caves und die Deepish Modes dieser Welt irgendwie alle zum ersten Mal aufgetreten, als sie noch keiner kannte. Die hat einen unglaublichen Riecher gehabt. Die hat, ich glaube, 10, 12 Jahre lang diesen Club betrieben. Die hat später, ist sie mehr von diesem Avantgarde oder von diesem Rock-basierten, Punk-basierten, eher Richtung Goa, Trance und die beginnende Techno-Szene Anfang der 90er gekommen. Hat dann auch eine Zeit lang in San Francisco, glaube ich, und in Indien gelebt. Also die hat wirklich so ein bisschen war die Netzwerkerin. Alle, die wichtig waren, die live gespielt haben in Berlin, die sind an ihr nicht vorbeigekommen. Und sie hat eben auch Leute promoted und war da eine ganz wichtige Person. Und auf der anderen Seite, ich hatte auch vorhin schon mal ganz kurz diese Verbindung nach Düsseldorf angesprochen. Da gibt es die Carmen Knebel, heißt sie, glaube ich, von also die Künstlerin.
Die das mit ist dem aber Künstler, ein Künstlername, oder?
Das weiß ich nicht, die ist mit dem Künstler, wer ist der, Imi Knebel?
Knöbel, Imi Knöbel, der
Knöbel, Mauer. Entschuldige, genau. Mit dem war die zusammen und selber Künstlerin, auch an der Akademie. Und die beiden zusammen und sie ganz federführend haben den Club oder die Konzertlocation Ratinger Hof in Düsseldorf lange betrieben. Mhm. Ein paar Jahre betrieben und vor allem die entscheidenden Jahre betrieben. Nämlich in der Zeit, in der das zu einem Punk-Schuppen geworden ist und in der Zeit diese ganzen wichtigen Bands, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, also Mittagspause, Neu, später dann Fehlfarben, aber auch DAF sind da aufgetreten. Und die hatten eben auch immer eine Verbindung nach Berlin und da gab es immer einen regen Austausch. Also Düsseldorfer Bands haben in Berlin gespielt und Berliner Bands in Düsseldorf, sodass es nicht verwunderlich ist, dass auch Malaria und Mania D regelmäßig dort gespielt haben und dass es dann einen Austausch gab. Es gibt sogar irgendwie eine lustige Geschichte von Campino von den Toten Hosen, der war Roadie bei einem Gig von Malaria und war laut eigener Aussage irgendwie verliebt, unglücklich verliebt in Gudrun Gut und musste halt für sie das Schlagzeug aufbauen und hat sonst irgendwie dann nicht viel Sichtbarkeit gehabt. Und auch da ist es wieder so, es gibt die Verbindung aus Kunst und Punk, die ganz wichtig war, die von Frauen unterstützt und gemanagt wurde. Und dieser Einfluss war einfach super wichtig. Also es war jetzt keine reine Bewegung, wo es nur um politischen Punk oder um diesen Bierpunk ging, sondern es ging immer um individuellen Ausdruck und es ging auch vor allem darum, naja, so die Rolle in der Gesellschaft zu hinterfragen. Und weil ich gemeint habe, da spielen Frauen eine ganz wichtige Rolle, ich will nicht unterschlagen, also es wird gerne in vielen Publikationen so dargestellt, als wären Malaria und Mania D so die erste deutsche Frauen-Punk-Band gewesen. Die waren Pionierinnen, aber sie waren bei weitem nicht die einzigen. Also in Düsseldorf gibt es eine Band, die heißt Östro 430 oder gab es, also gibt es wieder aber die hat in derselben Zeit eine wichtige Rolle gespielt. Und die haben sich eben in diesem Umfeld Ratinger Hof gegründet. Und wenn du möchtest, würde ich da jetzt noch ein Stück spielen.
Ja, unbedingt.
Das Stück heißt Sexueller Notstand. Ich glaube, das braucht nicht viel Erklärung, oder?
Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich lachen.
Also ich habe sehr hart gelacht.
Ja, ich habe auch ein bisschen geweint, aber ja, klasse. Echt klasse. Hier sind wir auch wieder, jetzt mal abgesehen vom Textlichen, aber auch da musikalisch, geht heute noch genauso, finde ich.
Genau. Und hast das Saxophon gehört, ne?
Ja, na klar. Und das hat da auch wieder gut reingepasst.
Genau. Aber das wollte ich eben noch mal so hervorheben. Also da gab es eine Szene und vielleicht war auch die Zeit irgendwie bereit dafür, aber da gab es eine Szene, wo das eine Rolle gespielt hat und wo auch, also wo es um diesen Ausdruck ging, wo es darum ging zu sagen, das ist jetzt meine Position und das sind die Mittel, die ich habe und jetzt hört euch das an.
Ich mag das auch immer wieder, wenn man halt merkt, dass Leute sich viel mehr Gedanken darüber machen, wie sie sich ausdrücken können und halt auch Dinge versuchen und auch mal gegen die Wand laufen, anstatt zu überlegen, wie man damit Erfolg haben kann. Das ist genau. Klar, zum Leben reicht das dann am Ende auch nicht und ne, viele, glaube ich, verhungern auch auf dem Weg dorthin. Aber ich mag das einfach so, diesen Experimentiergeist.
Aber ich glaube, das ist auch, oder das ist zumindest meine Interpretation davon, das ist diese Verbindung aus kunstinspirierter Welt und der Musik, dass die meisten von denen eben aus mehr von der Kunst her inspiriert waren und dass es da nicht so im Fokus stande, dass da jetzt ein Werk rauskommen muss, was gleich zu verkaufen ist. Also wie gesagt, Malaria, Mania D, die haben in ganz seltenen Fällen überhaupt nur Aufnahmen gemacht. Die haben super viel live gespielt. In Berlin quasi jede Woche irgendwo gespielt und dann eben noch ganz, ganz oft im Ausland irgendwo gespielt, aber nur ganz wenig Material wirklich auf Alben veröffentlicht. Also sie haben dann später mit Matador haben sie, glaube ich, 3 Alben rausgebracht oder so. Aber das war, ich sag mal, die intensivste Schaffensphase, was dieses physische Vermarktbare angeht. Aber dieser ganze Aspekt, wir machen eben Musik, der Musik willen und das heißt, wir treten auf und wir wollen uns ausdrücken. Das stand viel mehr im Vordergrund und das hat diese ganze Szene sehr stark geprägt. Eben wahrscheinlich, so interpretiere ich das, von dieser Kunstwelt herkommt.
Und du meinst nicht, dass es da einen Unterschied gegeben hat zwischen Berlin und Düsseldorf?
Ich glaube nicht. Also Berlin und Düsseldorf hat da eine sehr, also wie gesagt, gerade dieser Ratinger Hof spielt da so eine zentrale Rolle, weil er sehr stark eben, also physisch in der Nähe der Akademie war, aber auch vom Publikum her sehr stark von der Kunstakademie geprägt war, aber nicht ausschließlich. Also die Bands, die da stattgefunden haben, die haben in der Regel keinen Kunsthintergrund gehabt, sondern die kamen eben aus der Punkszene, aber diese Kunstszene und diese Punkszene haben sich da getroffen und die haben sich gegenseitig inspiriert und das hat schon eine Rolle gespielt. Und wie gesagt, auch der Laden, wie der ausgestattet war, der war eher so, man hätte den auf eine Galerie halten können. Der war wohl irgendwie sehr hell weiß mit Neonröhren und überhaupt nicht das, was man mit einem Punkladen in Verbindung bringen würde, irgendwas Dreckiges, Dunkles.
Das sind ja vielleicht auch nur unsere Vorbehalte.
Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, da gab es einen sehr, sehr lebhaften Austausch und auch einen Austausch über die Städte, was vielleicht auch nochmal wichtig ist. Ich möchte nochmal einen Namen fallen lassen, der ausnahmsweise mal keine Frau, sondern ein Mann. Und zwar Mark Reeder ist da eine wichtige Persönlichkeit. Da gibt es auch einen tollen Podcast bei der ARD Mediathek. Das ist ein Brite, der Ende der 70er in Berlin gelandet ist, aus Neugier. Und der ist für ganz viele Sachen bekannt und der ist auch so ein Netzwerker. Also der hat vor allem in dieser experimentellen Szene in Berlin, auch rund um die Neubauten und andere Bands, hat er ganz viel, ich sag mal, Tontechnik gemacht, hat Kontakte hergestellt. Der war vor allem interessiert daran, immer auch mit Ostdeutschland im Austausch zu sein. Für ihn als Brite war es einfach, rüber nach Ostberlin zu gehen. Und der hat dann versucht rauszufinden, welche Menschen da Musik machen und ist da mit Menschen, mit Bands in Kontakt gekommen, hat auch immer Musik mit in den Osten geschmuggelt. Und er ist zum Beispiel der Organisator der beiden geheimen Konzerte der Toten Hosen im Osten gewesen. Gleichzeitig, wie gesagt, über die Toten Hosen, also er war Live-Mischer bei den Toten Hosen, war auch so ein bisschen mehr, also streiten sich immer die Protagonistinnen, angeblich war er Manager bei Malaria, wobei manche bei Malaria sagen, der war halt immer dabei, aber gemanagt hat er jetzt nicht wirklich. Und er hat halt Ton gemacht. Also er hat auch da Live-Mischer gemacht. Er hat aber auch viele Kontakte hergestellt. Angeblich hat er auch einen Kontakt hergestellt zu dem Jochen Hülder, das ist der Manager der Toten Hosen, oder er ist vor allem bekannt als Manager der Toten Hosen. Und das hat wohl Kontakte zu internationalen Bookings auch geöffnet. Aber der, also wie gesagt, das ist alles nur so Halbwissen, nicht gesichert, aber der ist auf jeden Fall eine wichtige Person, der hat viel Austausch eben zwischen den beiden Städten organisiert und auch viel Austausch zwischen Bands organisiert, sodass dann auch mal da irgendwie ein künstlerischer Austausch. Also die haben auch Equipment einfach getauscht. Ja, wenn da eine Band in Berlin aufgeschlagen ist und da ist irgendwas kaputt gegangen, also Campino hat das, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, das würde man uns nicht zutrauen, aber wenn wir in Berlin was gebraucht haben, dann habe ich halt Blixer Bargeld von den Einstürzen und Neubauten angerufen und dann hat er mir irgendwie Kram besorgt. Und dann haben wir halt Sachen miteinander ausgetauscht. Also da gab es einen sehr lebhaften Austausch, vor allem eben bei Bands, die alle nicht in diesem kommerziellen Bereich stattgefunden haben.
Ja, und damals waren ja, glaube ich, auch die einstürzenden Neubauten und die Toten Hosen noch näher zusammen musikalisch, oder?
Ja, also zumindest waren sie weiter weg vom Mainstream. Also alle. Ihre Distanz zum Mainstream war vielleicht ähnlich groß und vielleicht waren sie deswegen näher zusammen, das stimmt schon.
Aber das Verrückte jetzt an der Sache ist, wenn du das sagst, dass sich eine der beiden Bands mehr an den Mainstream angenähert hat, dann ist es ja eigentlich der Witz der Geschichte, dass die Punker sind.
Ja, klar. Na klar. Also das wird ja noch besser. Also die haben sich ja alle irgendwie dann entwickelt. Würde ich jetzt mal sagen, ob sie sich jetzt nur näher an den Mainstream oder nicht rangerückt haben. Also die sind schon alle irgendwann mal, ne, oder viele, die eben nachhaltig Musik gemacht haben, sind näher an den Mainstream gerückt. Also sowohl die Toten Hosen sind sehr deutlich in den Mainstream, die Einstürze und Neubauten. Dann gibt es ja noch die Schnittmenge Nick Cave in the Bad Seeds, wo ja Plexar Bargeld von den Neubauten gespielt hat lange Zeit und Nick Cave, der legendenhalber auch mal eine Zeit lang bei Mark Reeder gewohnt hat in Berlin, der hat ja auch so ein Sammelsurium an, sagen wir mal, Schrägen. Der kommt ja selber auch aus dem Punk mit seiner Band The Birthday Massacre und hat auch so ein Sammelsurium an schrägen Typen irgendwie versammelt, unter anderem seinen Schlagzeuger bei den Bad Seeds. Der kommt auch ursprünglich aus der Schweiz und hat dann irgendwie auch in dieser Düsseldorf-Connection da auch Musik gemacht. Und lustigerweise ist der dann liiert gewesen mit mit Beate Bartelt. Und die war dann Live-Mischerin eine Zeit lang für die Bad Seeds. Oder war dann auf Tour mit den Bad Seeds. Also da vermischt sich das alles. Aber die sind ja auch dann Richtung Mainstream irgendwann gegangen. Und da kommt vielleicht ein interessanter Punkt nochmal. Das, was Malaria, Mania D und diese ganzen Matador, diese ganzen Formationen nie gemacht haben. Also sie haben nie mit Plattenverträgen Geld verdient. Die mussten dann eben alle zusehen, wie sie irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und das hat dann für alle sehr unterschiedlich funktioniert. Eben die Beate Bartelt als ausgebildete Toningenieurin, die hat dann solche Aufträge übernommen. Die Gudrun Gut hat wohl alle möglichen Jobs gemacht. Vor allem auch im Musikbereich, auch im DJing. Und hat dann später ein eigenes Label gegründet und ist damit heute sehr bekannt. Also vor allem auch hat auch dann früh in den Techno gewechselt und ist heute als vor allem Labelchefin für Techno bekannt und hat das Label Moabit Records und Monika Enterprise bzw. Monika Werkstatt, wo vor allem auch Frauen stattfinden. Und Bettina Köster, die ist ganz abgedriftet. Was heißt abgedriftet? Die ist mal nach einer Tour von Malaria in New York geblieben und ist da an die Wall Street gewechselt.
Mhm. Ich wollte jetzt gerade gedacht, weil du New York sagst, Nina Hagen ist ja auch von Berlin nach New York gegangen und passt da ja quasi auch ins Beuteschema rein, oder?
Das ist schön, dass du das sagst, weil mit der möchte ich heute enden.
Na da fein. Gleich dazu. Schön, dass wir uns so gut verstehen. Aber ich finde es ja trotzdem auch großartig, dass es da offenbar eine große Versammlung an Frauen gibt, die sozusagen auch hinter der Bühne beziehungsweise dann im Tonstudio aktiv sind. Also da sind wir dann auch wieder bei den Humpelschwestern, die ja da durchaus einflussreich auch sind und die es sozusagen auf dem Weg geschafft haben, ohne dass sie sozusagen ihr Gesicht in irgendeine Kamera halten müssen.
Genau, und das ist auch der wichtige Punkt. Also alle, die in diesem Umfeld irgendwie unterwegs waren, sind profilierte Künstlerinnen auf ganz verschiedenen Ebenen. Eben im Studio, wie gesagt, Gudrun Gut ist Produzentin und Labelchefin da sehr profiliert. Die Beate Bartelt, die hat zusammen mit Chris Lo Haas, einem wichtigen Vertreter, also der hat mal bei DAF gespielt und einem wichtigen Vertreter des ganz frühen Techno, hat die ein Projekt gegründet in den 80ern, Liaison Dangereuse, die nur eine Single und ein Album veröffentlicht haben und das aber stilprägend war für die ganze IBM und frühe Industrial-Techno-Szene. Und die hat bei ganz vielen Projekten dann mitgewirkt. Die hat bei ganz vielen Produktionen durch auch ihr gelerntes Handwerk als Tontechnikerin hat die ganz viel Einfluss gehabt. Und so sind die alle irgendwie in dem künstlerischen Bereich unterwegs gewesen und auch die von dir angesprochenen Humpelschwestern eben als Produzentinnen dann unterwegs gewesen. Und das ist was Gudrun Gut auch heutzutage noch in Interviews sagt, wir müssen da viel mehr Aufmerksamkeit haben, vor allem auch auf diese Geschäftsseite des Musikbusiness, wo sie sagt, da ist immer noch viel zu viel zu tun. Also Frauen sind gut, wenn sie in Anführungsstrichen als Hupfdohlen irgendwo als Sängerin stehen dürfen. Aber sobald es um den Geschäftsteil geht, also sprich das Arbeiten hinter der Bühne, dann werden sie nicht ernst genommen. Dann werden sie als Geschäftspartnerin nicht ernst genommen. Dann werden sie als in ihrer künstlerischen Arbeit als Produzentin oder als Schreiberin für Songtexte oder für Songs nicht wahrgenommen. Und das ist was sie sich persönlich auf die Fahnen geschrieben hat, da auch nochmal mehr Aufmerksamkeit hinzulenken.
Also du hast es da ja, glaube ich, auch doppelt schwer, ne? Also als Produzent in eine Aufmerksamkeit zu bekommen und sozusagen dir deine Reputation auch von der Öffentlichkeit zu ziehen, das ist ja schon schwer. Also mir würden da jetzt auch nur Alex Christensen und Moose T einfallen bei uns, da nicht so sehr viel mehr.
Es gibt auch noch diesen nervigen Typ in Hamburg, da wo ich den Namen nicht nennen möchte.
Okay.
Der ist immer so solariumsgebräunt in Fernsehshows.
Ja, wie gesagt,
es gibt keine Nora-Kette gehabt.
Es gibt da sicherlich, ja, aber ich glaube, den haben ja trotzdem auch die meisten erstmal auch vor der Kamera wahrgenommen. Ist auch egal. Aber ich meine nur, ne, also da war ja, glaube ich, tatsächlich Kate Bush, die lange Zeit die einzige gewesen, die man wahrgenommen hat als eine Frau, die sich erdreistet, alles selber in die Hand zu nehmen und das dann auch noch ordentlich macht. Shocking.
Ja. Ne? Ja. Naja, und also im Pop, Kate Bush, und eine andere Szene, die da vielleicht nochmal interessant ist, ist im Hip-Hop, weil der Hip-Hop hat einen ähnlichen Drive gehabt wie der frühe Punk und mit einer ähnlichen Attitüde. Da gab es eben Menschen wie Missy Elliott, die früh gesagt haben, okay, das ist mein Ding.
Aber noch nicht Ende der 70er.
Nee, aber also der ganze Hip-Hop ist ja dann später gekommen. Mm. Aber das war nochmal ein ähnlicher Moment in der Kulturgeschichte, wo es auch nochmal so eine Chance gab zu sagen, okay, das ist jetzt alles neu. Und war vielleicht auch so eine Chance, dass, ich sag mal in Anführungsstrichen, Frauen da unterm Radar gelaufen sind. Sie konnten das einfach machen, weil die Bewertung da noch nicht so war. Wenn eine Frau in der klassischen Rockmusik angetreten ist, dann war die Bewertung und die Aufmerksamkeit sofort da, zu sagen, ja, die macht das ja jetzt aber nicht so. Ja. Und beim Punkrock waren alle irgendwie gleich und waren alle die Schmuddelkinder. Und beim Hip-Hop war das nochmal ähnlich. Und ich glaube, das hat schon auch nochmal einen Unterschied gemacht.
Da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt
Moment gab.
Der Einblick. Also ich weiß nicht, wie viel Machismo in so einer Punk-Community gesteckt hat in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Also wie
auch
schwer
ganz
oder
viel,
leicht die das dort hatten.
Ich glaube auch ganz viel, aber das, was ich bei dieser Recherche rausgefunden habe, ist, dass die da trotzdem gesagt haben, also die waren ja auch, es war jetzt kein Massenphänomen, ne? Das waren ein paar wenige Frauen, die aber wichtige Rollen gespielt haben, eben, ne? Als Clubbetreiberin, als Labelchefin, aber auch als Künstlerin. Und ich glaube, es war jetzt nicht einfach so, dass von heute auf morgen alles anders war und alles neu war, aber es gab so ein Fenster, wo Sachen passieren konnten. Und das war in Deutschland so, das war aber auch international so. Und da möchte ich vielleicht so ein bisschen die Klammer machen. Du hast vorhin die Nina Hagen angesprochen, also die Frauen von Malaria haben die Nina Hagen dann mal bei einem Gig in New York getroffen, wo auch Nina Hagen gespielt hat und Malaria quasi in Anführungsstrichen Vorband war. Und die Nina Hagen hat dann einfach gesagt, ich will mal bei euch mitspielen. Und dann haben die ein bisschen geprobt irgendwie vor dem Gig, also so einen Nachmittag lang. Und dann hat die halt bei denen mitgespielt und Malaria hat dann später bei Nina Hagen mitgespielt. Also da gab es auch irgendwie so einen Austausch miteinander. Und ich glaube, das hört man auch musikalisch. Ich habe noch mal ein Stück ausgewählt von Nina Hagen von 82, wo man, glaube ich, das so ein bisschen hört, diesen Einfluss. Und das würde ich dir gerne noch mal spielen. Leider weiß ich nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Das heißt Born in Xia oder Xi.
This is again Radio Yerevan with our news.
Oh, I'm sorry. You have to turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. I was born in 66. Oh, my mom is found. My father was a junkie.
Sehr schön.
Denke ich auch, oder?
Also freue mich schräg. Total. Ja, und es ist wieder so dieses Bier doch egal, ne? Was ich wirklich liebe, wenn Leute einfach das machen, worauf sie Bock haben. Ich fand es ja manchmal schwierig, wenn man so diese immer wiederholten Fernsehausschnitte zeigt, wo sie, was weiß ich, Leuten zeigt, wie man onaniert oder so. Ich denke, ja, tut nicht Not, aber so, wenn man das sozusagen musikalisch umgesetzt sieht, kann ich da super damit leben.
Na, ich glaube, wir sollten über sie nochmal separat sprechen. Ich fand das jetzt nur sehr passend, weil die haben sich tatsächlich im realen Leben getroffen und da gibt es eine Überschneidung. Und sie hat ja eine ähnliche Attitüde wie die anderen Frauen, die wir heute besprochen haben. Aber ich glaube, da gibt es nochmal, also da müssen wir uns nochmal drauf einigen, wer da eine Folge dazu vorbereitet. Aber da gibt es, glaube ich, noch ganz viele andere Aspekte, weil sie ist zum Beispiel eine Künstlerin, die ja eine super spannende Geschichte hat, nicht nur, dass sie aus Ostdeutschland ist und dann in den Westen migriert ist und dann auch noch von dort aus mehr oder weniger direkt erst nach London und dann nach New York migriert ist. Sie hat vor allem auch einen Major-Plattenvertrag gehabt und hat Sachen wie das, was wir jetzt hier gehört haben, auf CBS, auf einem Major-Label veröffentlicht, Anfang der 80er. und eben, wie du schon gesagt hast, auch sehr viel Fernsehzeit gehabt, was ja zu der Zeit noch ein sehr wichtiges Medium war mit sehr viel Reichweite. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil sie eben auch nicht nur aus dem Punk, sondern vor allem auch aus einem künstlerischen Umfeld oder aus einem Kunstumfeld kommt. Und ich glaube, also das ist nicht nur eine interessante Verbindung hier in dem Podcast, sondern sollten wir uns auch nochmal separat anschauen.
Müssen wir mal überlegen, ob wir einen Podcast quasi gemeinsam machen. Best of Nina haben.
Gibt es sowieso mehrere Themen. Also ich will das bloß am Ende jetzt hier noch ein paar Namen fallen lassen. Aber diese West-Avantgarde in Berlin, die hat natürlich eben durch so Leute wie Mike Reeder auch in den Osten abgestrahlt. Und da gibt es, also nicht nur, sondern auch durch Radiosendungen, die auch im Osten zu empfangen waren. Aber da gibt es so Bands wie, und du kannst es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, weil ich dir die immer mal wieder nenne, AG Geiger, die da sicher einen Einfluss haben, aber eben auch die von mir schon mal angesprochenen Ornament und Verbrechen, weil die auch also im Osten groß geworden sind, aus einem stark Theater- und bildende Kunst-Hintergrund geprägt sind und dann auch eben nach der Wende in diesem Umfeld vor allem Klangkunst, bildende Kunst, Karrieren gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz interessante Verbindung. Also da geht es dann nicht mehr nur um Malaria, Mania D, sondern geht es um diese ganze Szene an experimentellen KünstlerInnen, die sich in der Zeit, also das ja vor allem auch ein Zeitphänomen gegründet haben und die dann einen neuen Ausdruck in Klangkunst gefunden haben, den es so vorher nicht gab. Aber den sollten wir uns dann nochmal separat anschauen.
Ja, weil das, glaube ich, also weil du ja von AG Geige gesprochen hast, auch nochmal irgendwie ein regionales Phänomen, glaube ich, trotzdem ist. Also so ein DDR-Karl-Marx-Stadt-Hintergrund ist, glaube ich, da auch noch irgendwie was anderes als jemand, der aus Berlin kommt.
Na klar.
Die haben ja trotzdem, die sind komplett anders sozialisiert worden, ne klar.
No. Cool.
Also ich habe heute wirklich viel, ich habe viel breit gegrinst. Danke schon mal dafür.
Dann empfehle ich dir noch und unseren HörerInnen einen Podcast, den es im Deutschlandfunk gab zum Thema Malaria, Mania D und dieses Umfeld. Der ist zum Schießen komisch, weil okay, da die Protagonistinnen, also Köster, Bartel und Gut, alle sehr prägnant zu Wort kommen und auch nicht hinter den Berg halten. Natürlich ist da auch viel Storytelling dabei. Also nicht nur um die reine Wahrheit, aber es ist einfach zum Schießen. Und den empfehle ich sehr stark. Und wie gesagt, den packe ich auch in die Shownotes zu dieser Folge.
Super. Da weiß ich doch, was ich dann noch tue.
Cool.
Dann vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Es hat mir den Tag erhellt.
Sehr gerne. Dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Dabeisein und ich danke unseren HörerInnen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.